Ja, letzte Woche, da ging es um dunkle Täler und Krisen im Leben. Ich hoffe, ihr habt da alles noch im Gedächtnis, Und ja, habt ihr gesehen, wie ich hier hochgesprungen bin? Ja, von der Komfortzone gleich in die Panikzone. Und die Wachstumszone habe ich überschritten. Ja gut, können wir anfangen. Ja, heute geht es um den Jordan. Und zwar habe ich das ja schon in, oder habt ihr das schon in der Schriftlesung gehört? Da steht Josua am Jordan, an diesem Fluss. Und ja, diesseits hinter ihm das Volk Israel. Peter hat es ja schon gesagt, 40 Jahre liegen hinter ihnen. Und nun geht es darum, dass sie in das gelobte Land kommen sollen, gehen sollen. Und ja, jenseits des Jordans liegt das gelobte Land. Nochmal ein kurzer Rückblick, du hast ja schon angedeutet, Mose hat das Volk durch die Wüste geführt, das Volk Israel, bis kurz vor das gelobte Land, Und Mose fordert sein Volk nochmal auf, Gottes Geboten zu gehorchen. Und damit alle anderen Völker sehen, und wie Gott wirklich ist und was Gott an dem Volk Israel tun kann und tut. Und nach dem Tod wird Josua dann zu dem neuen Anführer ernannt, gewählt, erwählt. Warum? Vielleicht könnt ihr euch erinnern, da waren Kundschafter ausgesandt worden, die sollten das neue Land, das gelobte Land auskundschaften, 12 Stück. Und alle kamen zurück und sagen, wunderschönes Land, fruchtbar, das passt uns. Aber 10 haben gesagt, und da gibt's viele große Städte befestigt und viele Krieger und das schaffen wir unmöglich. Also nee, da gehen wir lieber nicht hin. Bis auf Kaleb und Josua. Die 2 haben auch gesagt, wunderschönes Land, da können wir leben und es gibt viele befestigte Städte. Viele Krieger, das wird schwer, aber dann haben sie gesagt, aber mit Gottes Hilfe schaffen wir das. Und das war der Unterschied. Deshalb durften die beiden auch ins gelobte Land. So, jetzt steht Josua vor dem Jordan. Und der Jordan, vielleicht mal so als kleinen Einschub, ist ja der Grenzfluss oder wird als Grenzfluss bezeichnet zwischen dem gelobten Land und dem und dieser Außenwelt oder dem ja der Welt draußen. Und der Einzug ins gelobte Land wird auch umschrieben als den Einzug in das Himmelreich. Nur normalerweise kommt ja ein Christ erst dann in den Himmel, wenn er tot ist. Deshalb kennt man auch das Wort über den Jordan gehen. Das war damals ein Sinnbild oder heute für den Tod über den Jordan gehen, das heißt, dann stirbt man. Damals war es genau umgekehrt, genau das Gegenteil, nämlich in das verheißene Land gehen. Woher kam das? Dass da plötzlich da Leute waren, die gesagt haben, über den Jordan gehen, warum ist das zu so einem Sinnbild geworden? Ich will es jetzt nicht lesen, in Richter 12 lesen wir das. Da waren die Gileaditer, die haben gekämpft und haben die Feinde nicht ganz besiegen können, sind dann zum Jordan gegangen und haben ein Losungswort ausgegeben. Das Losungswort konnten die Feinde aber nicht aussprechen. Also haben sie am Jordan immer gewartet, bis einer kam oder einige kamen, haben nach dem Losungswort gefragt und so konnten sie erkennen, dass Freund oder Feind war. Da wurden so über 40.000 Krieger umgebracht. Daher war dann der Jordan das Sinnbild für den Tod. Aber Josua hier hatte einen ganz klaren Auftrag. Er sollte das Volk führen und sollte das Volk über den Jordan führen, also hinein in das gelobte Land. Vor ihm liegen die Fluten, randvoll ist der Fluss, vielleicht vom Winter her, von den Regen her. Und könnt ihr euch so einen Fluss mal vorstellen? Viele Fernsehsendungen über Afrika, wenn so ein Knuherde über so einen Fluss drüber muss, der sieht ganz harmlos aus, aber dann plötzlich driften die alle ab, weil die Strömung zu stark ist. Oder ich wurde daran erinnert, wir sind oft mit den Kindern an Lago Maggiore gefahren, in den Tessin, das kleine Örtchen Maccia mit dem Fluss Maccia. Und wir wollten einmal diesen kleinen Fluss überqueren, aber die Strömung war so reißend, dass dem Markus damals die Beine unter den Füßen weggezogen wurden. Wir haben es dann zu zweit, haben es versucht, ihn festzuhalten, aber der lag so im Wasser. So reißend war die Strömung. Daran wurde ich erinnert. Also unüberwindlich, fast unüberwindlich. Was ist für uns ein Jordan? Eine unüberwindliche Situation, ein Hindernis, ein reißender Fluss, der uns die Beine wegreißt. Bei den Jüngeren sind es vielleicht Klassenarbeiten, die anstehen. Stehen wie so ein reißender Fluss vor uns. Wie wird das denn werden? Gelernt habe ich viel, können tue ich es trotzdem nicht. Oder gelernt habe ich wenig. Wie wird das wohl werden? Das sind so reißende Flüsse, die vor einem liegen. Oder bei Älteren vielleicht Probleme in der Ehe, Probleme mit der Anstellung, mit der Arbeitsstelle. Das sind Dinge, die Hindernisse und Probleme, die vor uns liegen. Oder noch weiter, Ältere, wo einer alleine lebt, den Partner verloren hat, Einsamkeit oder Streit in Familie mit dem Nachbarn. Ja, oder auch in unserer Gemeinde. Wie wird es weitergehen? Es liegt alles vor uns, wir wissen es nicht. Das kann so ein Problem werden. Geldsorgen oder Krankheiten. Wir haben es erlebt in den letzten Wochen und auch in den letzten Tagen. Auf der einen Seite kriegen wir eine schlechte Nachricht über Krankheit und am gleichen Tag eine freudige Nachricht, dass ein Enkel geboren ist. Liegt alles beieinander an einem Tag. Was sind für uns Jordans, die vor uns liegen, unüberwindlich? Ja, jetzt kann der eine oder andere sagen, ja, das betrifft uns ja gar nicht, das ist ja schon Jahrhunderte her, der Jordan und der Josua. Im Alten Testament ist das eine schöne Geschichte, aber hat das uns auch heute noch was zu sagen? Ja, hast recht. Komplett. Und ich lese uns in Hebräer 13 mal eine Stelle vor. Jetzt muss ich doch das Licht hier hin machen. Hebräer 13, da ist zunächst mal die Rede von der Liebe, von der brüderlichen Liebe, dass wir gastfrei sein sollen und so weiter. Und ich lese dann weiter, Moment, in Hebräer 13, Vers 5. Der Wandel sei ohne Geiz und lasst euch genügen an dem, was da ist. Und dann heißt es, denn er hat gesagt, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Kommt euch dieser Textstelle bekannt vor? Das ist genau der gleiche Text wie hier in Josua. Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen. Ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Das heißt, auch im Neuen Testament wird auf dieses alte Testament zurückgegriffen und deshalb, denke ich, gilt das auch für uns. Und auch Mose wurde gesagt, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Ich bin bei dir. Ich gehe mit dir. Und ja, diese Anwendung dieses Wortes, das macht uns aber oft Schwierigkeiten. Wir haben es eben im Lied nochmal gesungen. Ich habe so gedacht, das ist sehr schön, wenn man das singt. Und wenn man aber den Text sich dann einzelne Textpassagen vornimmt, dann merkt man immer, da kommen wir an unsere Schwierigkeiten, an unsere Grenze. Wie ist Josua damit umgegangen? Dem Josua, dem wurde mehrmals gesagt, sei stark und mutig, sei getrost und unverzagt. Schön. Im Vers 6 heißt es, sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen. Im Vers 7, sei getrost und freudig und sehr freudig, sehr unverzagt. Im Vers 9, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht. Dann im Vers 18, sei getrost und unverzagt. Später, Kapitel 25 nochmal. Und in Mose vorher wurde ihm auch gesagt, sei getrost und unverzagt. Schön, jetzt könnten wir Schluss machen. Sei getrost und unverzagt bei all den Schwierigkeiten, die auf dich zukommen. Was heißt denn eigentlich getrost? Getröstet sein. Da fiel mir sofort der Tröster ein, der Heilige Geist. Und es fiel mir noch etwas ein, da denke ich immer dran, Psalm 23. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ich habe früher immer gedacht, wie kann ein Stecken trösten? Wenn man weiß, dass der Stecken für einen Hirten dazu da war, um die Schafe und die Löwen und die anderen Dinge abzuwehren. Das war so ein kurzer Stab mit vorne so eine richtige Wurzelknäuel dran. Der hatte schon Wumm, wenn man da einen mitkriegte. Ja, wie kann so ein Stecken trösten, wenn man einen kriegt, übergezogen bekommt? Ja, aber der Stecken hatte noch eine andere Bedeutung. Wenn die Hirten ihre Schafe gesammelt haben, gingen die durch so eine enge Pforte, ich sag mal eine enge Pforte, und dann hat der Hirte immer die Schafe gezählt mit diesem Stecken. Immer auf den Rücken getippt und dann gezählt. So konnten die Schafe einzeln da durchgehen, durch diese enge Stelle. Und das war ein Bild, das ist ein Bild für mich, dass der Stecken einmal der Schutz ist, den wir durch den Hirten haben, und der Stab die Führung, die wir durch den Hirten haben. Das ist Trost. Und der Tröster, den hat uns Jesus dagelassen, zum Schutz und zur Führung für unser Leben, für uns. Dann habe ich mal geguckt, was heißt denn getrost eigentlich im Duden? Da heißt es, getrost ist, sich vertrauensvoll und hoffnungsvoll in etwas zu schicken und beschützt sein. Passt doch wunderbar. Vertrauensvoll und hoffnungsvoll. Also voll Vertrauen, voller Hoffnung, beschützt sein. Das heißt getröstet, das heißt getrost. Und unverzagt ist ähnlich. Manchmal verzagen wir ja über manche Dinge. Ich nehme nochmal die junge Generation, manche verzagen über manche Mathematikaufgabe. Aus dem Verzagen wird dann oft ein Vertagen. Morgen geht's vielleicht besser. Das liegt so in unserer Natur, wenn wir es nicht gleich lösen können, naja, dann legen wir es nochmal weg. Vielleicht wird es morgen besser und die Vokabeln, die kann ich morgen viel besser lernen als heute. Also aus dem Verzagen wird manchmal ein Vertagen. Aber was heißt das? Verzagen heißt unerschrocken sein in schwierigen Lagen als Definition. Und dann stand dahinter, Verzagen heißt auch beherzt, hoffnungsvoll, vertrauensvoll und zuversichtlich. Genau das, was getrost heißt. Getrost und unverzagt heißt also voll Vertrauen, voll Hoffnung, sich auf das konzentrieren, was Gott uns gegeben hat. Sei getrost und unverzagt. Und ich denke, mit diesem Hintergrund konnte Josua auch getrost und unverzagt in diese neue Situation hineingehen. Aber was hat Josua weitergemacht? Josua, der auch Jehoshua oder Joshua oder auch als Jesus übersetzt wird, heißt eigentlich Heil, Heiland, Retter. Da wird auch von einigen Auslegern gesagt, das ist ein Sinnbild, oder Josua ist ein Sinnbild für Jesus. Und das an dem Jordan stehen, ist so zu vergleichen mit den Menschen, die noch nicht zum Glauben gekommen sind. Und der Jordan, das Durchgehen durch den Jordan, ist ein Sinnbild dafür, dass Jesus durch den Tod gegangen ist am Kreuz, um ins gelobte Land, ins Himmelreich zu kommen. Ich habe diesen Gedanken jetzt gar nicht weitergesponnen. Darüber könnte man eine eigene Predigt machen. Aber Josua steht also vor dem Jordan, das heißt, er hört im Vers 5, wie ihm gesagt wird, es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang, wie ich mit Mose gewesen bin, also will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Jesus spricht uns auch Mut zu. Und im Neuen Testament hat er auch gesagt, er verlässt uns nicht und er ist immer bei uns. Er ist immer mit uns. Und so wie in Josua haben auch wir Kämpfe zu durchstehen. Und wenn wir uns in Galater 6 angucken, welche Kämpfe, in Epheser 6, Entschuldigung, in Epheser 6 umsehen, welche Kämpfe wir zu bestehen haben, Epheser 6, 10, da heißt es, zuletzt, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und in Vers 12, da heißt es, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit dem Herrn dieser Welt, die in der Finsternis in dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter den Himmeln. Das heißt, wir haben nicht nur zu kämpfen mit unseren eigenen Schwierigkeiten, sondern da ist noch jemand, der uns noch Schwierigkeiten macht, nämlich der Satan, der Durcheinanderwerfer. Und dieser Satan mit seinen Dämonen kämpft auch gegen uns. Josua wusste, wie stark befestigt das Land war, das gelobte Land. Und auch wir wissen, dass wir vielen Angriffen des Feindes ausgesetzt sind. Und Roger Leeby, der hat ein Buch geschrieben, Josua, das Buch des Sieges, da sagt er einen Vers, der Durcheinander, und wenn es um den Durcheinanderwerfer geht, ihr müsst wissen, das Heil in Jesus Christus kann uns keiner rauben, aber die Freude und den Genuss des Heils können sie uns nehmen. Das heißt, dass wir gerettet sind, das kann uns keiner nehmen, auch nicht der Satan, auch nicht die Dämonen, alle finsteren Mächte. Aber die Frucht dieses Heils, Freude, Friede, das können sie uns nehmen und das geschieht oft. Aber nicht nur die Dämonen können das tun, sondern auch wir selbst, wenn wir, ich sag mal, in Sünde leben. Das ist jetzt so ein Begriff, den man vielleicht noch definieren müsste. Aber wenn wir vom Weg abweichen, dann können wir auch selbst diese Früchte uns versagen. Bei David war das so. David hat im Psalm 51 gesagt, ach, könnte ich doch wieder die Freude des Heils genießen. Der hat gemerkt, dass er Unrecht getan hat und Buße getan hat und dass ihm ja seine Gebeine verschmachtet sind. So weh hat er es getan. Also auch wir können selbst dazu beitragen. Ein zweiter Punkt, was sollen wir denn machen? Wie sollen wir denn damit umgehen, mit diesen vielen Hindernissen? In Vers 7 und 8 haben wir eine Antwort. Da heißt es, sei getrost und unverzagt, dass du haltest und tust aller Dinge nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, auf dass du weise handeln mögest in allem, was du tun sollst. Und lass das Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, auf dass du haltest und tust aller Dinge nach dem, was darin geschrieben steht. Alsdann wird es dir gelingen in allem, was du tust, und wirst weise handeln können. Das ist eine Aufgabe, Tag und Nacht das Wort betrachten. Ich dachte, nachts sollten wir schlafen. Ja, es gibt ja auch Phasen, wo wir nicht schlafen. Da gibt es dann zwei Möglichkeiten, wie man seine Gedanken vielleicht lenkt, und vielleicht denkt man dann ab und zu mal an das Wort. Aber vorher steht noch, dass wir das Gesetz halten sollen, beziehungsweise im Neuen Testament, dass wir den Weg des Glaubens gehen. So habe ich das überschrieben. Auf dem Weg des Glaubens bleiben, sein Wort halten. Und in dem Matthäus lesen wir ja von der engen und der breiten Pforte und von dem schmalen und weiten Weg. Ja, wir sind auf dem Weg. Aber wo? Links oder rechts oder in der Mitte? In Sprüche 8, Vers 20 wird uns gesagt, ich wandle auf dem Weg der Gerechtigkeit mitten auf dem Pfad des Rechts. Also hier ist auch gesagt, wir sollen in der Mitte des Glaubensweges laufen, nicht rechts oder links abweichen. Und wenn man rechts läuft oder links läuft, ich werde gleich nochmal versuchen zu erklären, was das heißt, dann kann es ganz leicht passieren, dass wenn man am Rand läuft, dass man abrutscht und dann in eine andere Richtung geht. Also wir sollen nicht abweichen von dem schmalen Weg, der zum Leben führt, so wie es in Matthäus beschrieben ist. Josua wird ermutigt, sich an das Gesetz zu halten. Jesus ermutigt uns, uns an das Wort zu halten. In Johannes 14, Vers 22 schreibt er uns, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Das heißt, die Kinder, seine Kinder, befolgen gerne sein Wort. Und mein Vater und ich, wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen, sagt Johannes. Wer Wohnung bei jemandem macht, der wohnt mit ihm zusammen, der geht mit ihm zusammen im Leben und der ist dabei in allen Situationen. Wenn man nur mal zu Besuch kommt, ja, dann ist man nach kurzer Zeit wieder weg. Aber wer in der Wohnung lebt, der ist dabei. Das ist nicht so ganz einfach. Ich weiß das selbst aus eigener Erfahrung. Es gibt immer wieder Dinge, die uns davon abhalten. Und er sagt aber an einer anderen Stelle, lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vorliegenden Freude willen das Kreuz erduldet und dabei die Schande für nichts achtete, und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit er nicht müde werdet und den Mut verliert. Ja, das ist ein Zuspruch. Indem wir auf ihn schauen, auf Jesus Christus, da können wir auf dem Weg bleiben, da können wir mitten auf dem Weg laufen. Da können wir laufen, um auf ihn zu achten und am Wort zu bleiben, am Wort zu hängen. Was heißt denn jetzt rechts und links abgeben vom Weg? Ja, einmal um den Weg verlassen. Die Möglichkeit gibt es, dass wir den Weg verlassen von uns aus, dass wir andere Wege gehen, wie Gott für uns vorgesehen hat. Aber auch, das ist aber auch ein Bild dafür, dass wir an dem Wort oder zu dem Wort Gottes etwas hinzufügen. So, rechts liegt noch was, das fügen wir dazu. Oder links etwas abnehmen vom Wort Gottes. Nicht das volle Wort Gottes verkünden, sondern nur einen Teil davon. Das, was uns auch gefällt. Es gibt ja manche Stellen in der Bibel, die gefallen uns gar nicht. Trotzdem stehen sie drin. Also das rechts oder links Abweichen vom Weg, vom Wort, vom Gesetz, heißt also dem Wort etwas zutun oder abtun. Der zweite Punkt ist also, wir sollen unseren Weg des Glaubens gehen, wir sollen die Bibel lesen, wir sollen nicht abweichen von dem Wort. Und wenn ich das tue, und wenn ich nichts dazu tue und nichts abtue, dann heißt es in Sprüche 4, Vers 13, ist richtig? Ja. Fasse die Zucht, lass nicht davon, bewahre sie, denn sie ist dein Leben. Da stimmt was nicht. Ach doch, hat recht. Denn sie nähren sich von gottlosem Brot und trinken vom Wein des Frevels. Aber der gerechten Pfad glänzt wie das Licht, das immer heller leuchtet bis auf den vollen Tag. Das heißt, der gerechten Weg wird eine Zukunft haben. Und hier ist der gottlose Weg, der wird beschrieben, und der gerechte Weg in Sprüche. Und das heißt, wir sollen festhalten an den Unterweisungen, dass sie nicht loslassen, sie bewahren, denn sie ist dein Leben, begib dich nicht auf dem Pfad der Gottlosen. Und tu keinen Schritt auf dem Weg der Bösen, so heißt es an einer anderen Stelle. Also auf dem Weg bleiben. Ich weiß, das ist einfach gesagt, auf dem Weg bleiben. Und doch haben wir Hilfe dabei, wir sind ja nicht allein. Die Aussage von ganz am Anfang, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen, ich bin bei dir, das gilt auch heute noch für uns genauso. Aber welche Aussage wird denn dem Josua noch gegeben? Also wenn er das Wort, das Gesetz hält, wenn er sich danach richtet, wenn er auf dem Weg bleibt und nicht abweichet, da heißt es dann im Vers 8, alsdann wird es dir gelingen. Das heißt, das ist eine Voraussetzung, dass wir auf dem Weg bleiben. Dann wird es uns gelingen in allem, was du tust, und wirst weise handeln können. Also diese Voraussetzung, die hat Gott hier schon gegeben. Und wir lesen dann weiter ganz am Schluss von den 2,5 Stämmen, die Mose gebeten haben, doch in diesem Land, westlich des Jordans zu bleiben. Sie wollten gar nicht hinein in das gelobte Land, sondern sind vorher da geblieben. Denen hat das ausgereicht, was sie da gefunden haben. Das Land war schön, das war gut. Lass uns mit unseren Herden hier bleiben, das genügt uns. Ja, so ein bisschen Gottesdienst und mal ein Gebet und so, das reicht mir. Mehr muss ich nicht haben, so ungefähr. Sie wollten gar nicht ins gelobte Land. Sie wollten vor dem Jordan bleiben. Und Mose und Gott hat es ihnen auch hat gesagt, okay, wenn ihr wollt, dann macht das. Der dritte Punkt, unter die Füße kriegen, kennt jeder den Spruch, oder? Dann müssen wir einiges unter die Füße kriegen. Bei Josua war es anders, da heißt es im Vers 3, alle Städten, darauf eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich zu Mose geredet habe. Alles, worauf die Israeliten ihre Füße setzten, gehörte ihnen. So hat Gott es Mose angedeutet. Alles, was sie unter ihre Füße kriegen, ist ihnen im neuen Land. Im Alten Testament bedeutet das, was jemand unter seinen Füßen hat, das beherrscht er. So heißt es im Alten Testament. Im Neuen Testament oder in Offenbarung lesen wir, dass die Erde der Fußschemel von Gott ist, dass den Herrschenden oder dem Herrschenden die Feinde zu Füßen gelegt werden. Alles, was unter die Füße kommt, beherrscht er. Dies ist aber eine von Gott verliehene Herrschaft, nicht von uns. Psalm 8, Vers 7 steht: Du hast ihn, den Menschen, zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht, und alles hast du unter seine Füße gelegt. Das ist von Gott verliehene Herrschaft, die wir haben. Und dann heißt es im Neuen Testament: Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hervorgehen, um seine Wege zu bereiten. Da lesen wir von Johannes. Um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden, um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen, durch die uns besucht hat der Aufgang aus der Höhe, um denen zu erscheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Dafür ist zunächst Johannes gekommen, um das vorzubereiten. Und wir sollen unsere Füße auf diesem Pfad, auf diesem Weg des Glaubens geradeaus richten. Jetzt komme ich nochmal zurück auf den Spruch unter die Füße kriegen. Das ist gar nicht so einfach. Unsere Gedanken kreisen immer wieder um diese Probleme. Aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wenn wir hinschauen auf Jesus, wenn wir aufschauen auf Jesus, wenn wir wissen, dass wir gerettet sind, dann haben wir einen inneren Frieden, der uns auch diese Dinge, diese Jordans, diese Probleme, ja, etwas erleichtert. Sie sind nicht weg, aber sie erleichtern uns. In Josua zeigt uns Gott, dass er für Israel alles bereitgestellt hat, dass er alles getan hat für das Volk Israel und dass er, ja, das Volk Israel dieses geschenkte Land nur noch in Besitz nehmen muss. Also sie müssen aktiv etwas tun, sie müssen über den Jordan gehen, indem sie über den Jordan müssen. Im Neuen Testament hat uns Gott durch Jesus Christus alles bereitgestellt. Wir müssen ihn nur noch annehmen, um an das Ziel zu kommen, ewiges Leben. Und ich lese uns noch mal eine Stelle in Römer 8. Ach, die wollte ich hier lesen. Genau, in Römer 8 aus einer anderen Übersetzung hier, kennt ihr alle das Neue. In Römer 8, Vers 1 heißt es in dieser neuen Übersetzung: Vor dem Gericht Gottes gibt es also keine Verurteilung mehr für die, die mit Jesus Christus verbunden sind. Denn dort, wo Jesus Christus ist, gilt: Du bist befreit von dem Gesetz, das von der Sünde missbraucht wird und zum Tod führt. Denn du stehst jetzt unter dem Gesetz, in dem der Geist Gottes wirkt, der zum Leben führt. Der Geist Gottes, der Tröster, der Heilige Geist, der hält uns auf dem Weg. Und Christus hat die Macht der Sünde besiegt, und zwar für alle, die sich ihm zuwenden. Durch seinen Kreuzestod, durch die Annahme dessen, was er für uns getan hat, werden wir frei von der Macht der Sünde. Und in diesem vertrauenden Glauben, auf unserem Glaubensweg, erfahren wir, dass Christus selbst in uns durch seinen Geist wirkt und uns zu neuen Menschen macht, zu anderen Menschen macht. Und zuletzt wird das noch bestätigt im Vers 11. Da heißt es: Mehr noch, der Geist, der in euch lebt, ist ja der Geist dessen, der Jesus vom Tod auferweckt hat. Dann wird derselbe Gott, der Jesus Christus vom Tod auferweckt hat, auch euren todverfallenen Leib lebendig machen. Das bewirkt er durch seinen Geist, der schon jetzt in euch lebt. Das ist das Ziel und das ist das, was für uns gilt. Und so möchte ich zum Schluss kommen. Jesus hat für uns alles bereitgestellt, alles gemacht, alles getan. Aber die Probleme, der Jordan, der steht auch in unserem Leben quer durch. Wir stehen oft davor. Wir dürfen uns auch diesen Zuspruch zusagen lassen, sei stark und mutig, sei getrost und unverzagt. Das gilt auch uns. Und dann können wir auf dem Weg bleiben, auf dem Weg des Glaubens. Und Jesus hilft uns dabei, all diese Jordans im Leben zu ertragen, zu überwinden. Und wenn wir im Glauben auf ihn und auf sein Wort achten, dann kriegen wir auch all diese dunklen Täler, all diese Schwierigkeiten unter unsere Füße. Amen.